Der vierte Satz aus der Sonate für Klarinette und Klavier von André Previn, gespielt von Patrick Messina und Fabrizio Chiovetta in der Matinée in SWR Kultur. Und dieser vierte Satz hat auch noch eine Bezeichnung, einen eigenen kleinen Titel, und zwar fast, also schnell. Wenn man das Wort fast aber geschrieben sieht ohne Kontext, dann könnte es auch fast, also sowas wie noch nicht ganz vollständig oder ziemlich nah dran bedeuten. Solche Wörter, die in unterschiedlichen Sprachen gleich geschrieben werden, aber eine andere Bedeutung haben, nennt man false friends, also falsche Freunde, weil man leicht auf sie hereinfallen kann. In der Schule sind solche falschen Freunde eher nicht gern gesehen. In der Lyrik kann man aber auch sehr schön damit spielen, und das macht wirklich besonders charmant die Lyrikerin und Lyrikübersetzerin Uliana Wolf. Ihre eigenen Gedichte sind in 15 Sprachen übersetzt worden. Sie selbst übersetzt aber auch Gedichte anderer Lyriker, zum Beispiel aus dem Englischen und Polnischen, und als Co-Übersetzerin im Tandem auch noch aus dem Koreanischen und Belarussischen. Und der von ihr co-übersetzte Gedichtband Autobiografie des Todes ist gerade erst vom Haus der Kulturen der Welt für den Internationalen Preis für übersetzte Gegenwartsliteratur nominiert worden. Da darf man ja schon mal ein kleines bisschen gratulieren, Frau Wolf, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank.
Was ich jetzt noch nicht erwähnt hatte, ist, dass Sie auch noch Dozentin sind. Zum Beispiel waren Sie die erste Dozentin der Monika Schöller-Dozentur für literarisches Übersetzen an der Uni Frankfurt, und zwar unter dem Motto: Am Ende ist alle Poesie Übersetzung. Das ist ein Zitat von Novalis und passt natürlich auch ganz hervorragend in unsere Matinée zum Thema Übersetzungen. Wie würden Sie dieses Zitat denn interpretieren? Warum ist alle Poesie eigentlich Übersetzung?
Ja, weil vielleicht schon alles Sprechen Übersetzung ist. Wenn man mit Schleiermacher, dem anderen großen Übersetzerphilosophen, argumentiert, dann ist jede Äußerung von uns eine, die übersetzt ist, oder, was ich noch schöner finde, eine, die wir uns selber im regelmäßigen Abstand wieder übersetzen müssen. Und dahinter steht einfach die Annahme, dass Sprache eben vor allen Dingen, wie Novalis es sagt, mit sich selber spricht und wir gewissermaßen auch Zuhörer und Interpreten immer wieder dieser Sprache sind und das einfach nicht selbstverständlich ist.
Also, dass wir die Gedanken und Bilder, die in unserem Kopf sind, schon in Sprache übersetzen müssen, sodass andere Menschen Zugang dazu haben, und wahrscheinlich wird das in deren Köpfen dann auch wieder in irgendeiner Art übersetzt, in die Bilder, die diese Menschen haben.
Genau, da spielt Zeit natürlich eine große Rolle, Zeit und Kontext. Also wenn ich meine Äußerungen anschaue, wenn ich 15 bin, habe ich einen anderen Kontext und eine andere Zeit, als wenn ich 25 oder 35 bin. Und das verändert sich natürlich. Und das ist auch beim Lyrikübersetzen der Fall. Man übersetzt eigentlich immer mit dem eigenen Alter, mit der eigenen Zeit, mit dem eigenen Kontext und, das finde ich noch wichtig zu betonen, mit dem eigenen Körper. Durch den ja die Zeilen, der Rhythmus und die Klänge hindurchgehen.
Okay, das klingt jetzt schon eigentlich ziemlich anspruchsvoll, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Jetzt übersetzen Sie aber auch noch Lyrik, also eine ganz besondere Kunstform. Und da ist natürlich die grundsätzliche Frage, kann man das überhaupt adäquat übersetzen oder ist das gar nicht vollständig möglich? Oder transportiert man dann besser das, was zwischen den Zeilen spukt? Wie geht man daran?
Ja, was spukt zwischen den Zeilen? Also ich würde sagen, man geht erstmal mit dem voran, was in den Zeilen spukt. Und in den Zeilen spukt eben bei Gedichten nicht so sehr der Sinn, also das, was man den Inhalt nennt bei einem Roman oder so, dass man sozusagen auspacken könnte und dann hat man es in der Hand, sondern die Buchstaben selber, die Verteilung der Buchstaben, der Rhythmus, der Klang, die Vokalharmonien und so weiter, alles das, was sozusagen die materielle Seite der Sprache ist, all das transportiert den Sinn mit. Ich habe das in der Monika Schöller-Übersetzung deshalb surrender Sinn genannt, was ein Gedicht hat. Und im Surrenden oder im Surrender steckt ja auch ein falscher Freund mit drin. Sie haben das so schön in der Anleitung gesagt, nämlich das englische Wort Surrender, aufgeben. Und mein Ansatz ist sehr oft bei Gedichten, dass man eigentlich erstmal den Sinn aufgeben muss, um zum Surrenden zu kommen, zu dem, was sich über den Klang und das gewissermaßen das Körperliche einer Zeile transportiert, weil all das macht das Gedicht aus. Ich kann nicht den Sinn rausnehmen, die Lexik, die Semantik, und die eins zu eins übertragen, dann habe ich eine Ansammlung von Worten, die mir irgendeinen Inhalt geben, die aber überhaupt nicht klingen. Und dann habe ich kein Gedicht übersetzt. Das heißt, es kommt darauf an, diese Alchemie mehr zwischen Sinn und Klang zu transportieren. Und das geht natürlich, das ist sehr gut möglich, Gedichte zu übersetzen. Man muss nur die Hebel ein bisschen anders, die Regler anders stellen. Und meiner Meinung nach eben erstmal viel mehr sich auch fallen lassen und auf diese körperlichen Aspekte der Sprache achten oder die materiellen.
Es klingt ein bisschen so, als ob man auch ganz schön viel Mut bräuchte dafür, dass man irgendwann mal dann eben auch den Mut hat, den Sinn zu überwinden und mal loszulassen und das Surrende im Text zu finden.
Ich glaube ja, tatsächlich, weil wir ja doch ein sehr logozentrisches Weltbild haben und immer Bedeutung haben wollen. Ne? Bedeutung, Bedeutung, Bedeutung. Und beim Lyrikübersetzen ist es natürlich so, dass man Angst hat, etwas nicht zu verstehen oder eine falsche Bedeutung. Oder dann kommt jemand und sagt, aber dieses Wort heißt doch eigentlich das Wort. Mhm. Natürlich stimmt das. Dieses Wort heißt vielleicht etwas anderes im Lexikon. Aber das Lexikon ist ja nicht die einzige Regel, die man da zugrunde legen kann, dass man dem folgen kann. Sondern der Mut ist gewissermaßen zu sagen, nein, ich habe hier eine andere Versuchsanordnung, die mir ein anderes Rezept zur Hand gibt. Und dieses Rezept, nachdem ich dann übersetze, ist tatsächlich für jedes Gedicht anders. Mhm. Und der Mut besteht dann auch darin zu gucken, was macht denn dieses Gedicht? Spielt es sehr, sehr stark mit Klang oder spielt es eher mit der Form des Gedichts, also mit der Zeilenlänge oder spielt es eher mit den Metaphern? Und dass ich dann sozusagen dieses Rezept des Gedichts übernehme und versuche, meiner eigenen Wortküche mit ähnlichen Zutaten, ja, also ein bisschen weniger Milch und ein bisschen mehr Mehl für dieses Gedicht etwas zustande zu bringen.
Sie kommen dann quasi von der Dictionary, also von dem Wörterbuch zur Dichtionary. Das habe ich mir natürlich ausgedacht, das habe ich auch bei Ihnen gelesen.
Ja, genau.
Sehr, sehr schön. Aber sind Sie da teilweise selbst überrascht, in welche Richtung Sie so eine Übersetzung dann trägt, was da am Ende rauskommt?
Ja, auf jeden Fall. Denn ne, man fängt natürlich beim Übersetzen an mit dem Sinn. Also man muss diese Schritte alle tun, um dann zu diesen anderen Schritten zu kommen. Und was dann am Ende bei rauskommen oder bei welcher Klangkombination ich lande, das weiß ich natürlich vorher noch nicht. Und ich fange meistens an, oben natürlich übersetze mir so, was ich denke, was das bedeutet, bis ich plötzlich zu einer Zeile komme, in der im Deutschen etwas passiert, in der zwei Worte nebeneinander stehen oder zwei Klänge, die auf unglaublich schöne Weise harmonieren oder eine eigene Klangenergie entfalten. Und dann weiß ich, jetzt habe ich was gefunden. Und von dieser Stelle an arbeite ich dann nach vorne, nach hinten und in Kreisen das Gedicht aus. Und da hilft viel Zufall. Die dänische Dichterin Inger Christensen hat mal davon gesprochen, dass beim Gedichteschreiben eine Kombination voll Zufall und Notwendigkeit gibt. Mhm. Und das, was zufällig passiert, also die Wendung, die ich finde, das schöne Wort, das wird dann notwendig gemacht beim Schreiben. Und beim Übersetzen ist es sehr, sehr ähnlich.
Jetzt wird spannenderweise Ihre eigene Lyrik ja auch in andere Sprachen übersetzt, aber nicht von Ihnen, sondern von anderen Menschen. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie Ihr Gedicht dann auf Englisch zum Beispiel lesen?
Ja, es ist sehr schön. Ich freue mich dann immer, wenn ich sehe, dass im Englischen auch etwas passiert ist, dass mit der übersetzten Sprache, also soweit ich sie verstehen kann, im Englischen kann ich sie verstehen, auch ein Aufbrechen oder ein Erweiterung oder ein Anreichern der englischen Sprache durch diese Wortspiele oder Klangspiele passiert ist. Ja? Und gerade war ich bei einem Übersetzerworkshop in Brasilien, in Sao Paulo, wo eine Gruppe von Studierenden, aber auch Interessierte, die teilweise kein Deutsch kannten, meine Gedichte übersetzt haben. Und da haben wir lange geredet. Und das war wunderbar zu sehen, wie über ein paar Stunden hinweg, also mein Insistieren darauf, dass sie nicht so sehr an der Wortbedeutung kleben müssen, sondern den Klang und das Wortspiel übersetzen können, wieder unglaublich viel Spaß entstanden ist und wunderschöne Lösungen gefunden wurden. Zum Beispiel das Wort Muttertask, das in einem Gedicht vorkommt. Das hat einer, der aus Peru kam, also spanisch-brasilianisch dachte, mit dem Wort Mamiloficius übersetzt. Und das ist wiederum eine Mischung aus dem Wort Miloficius, 1000 Dinge, 1000 Jobs, also Multitask, plus Mama, Mamilo. Ja. Und dann ist aber plötzlich auch die Brustwarze drin, die Mamilo, die man zum Muttertasking braucht. Ja? Also solche Sachen sind dann wunderbar zu sehen.
Ja, das ist wirklich herrlich. Das gefällt mir sehr gut. Sie lebt und arbeitet in mehreren Sprachwelten und nicht selten springt sie auch zwischen diesen hin und her. Die Lyrikerin und Übersetzerin Uljana Wolf. Herzlichen Dank, Frau Wolf, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Ja, danke und frohes Zungenreden zum Pfingsten.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Das ist heute der Titel der Matinee in SWR Kultur.